Hier ist der Pentacast. Ich bin mal wieder ganz allein im Studio. Das wird jetzt hier vielleicht genauso wie die vorletzte Folge so ein bisschen wieder meine private Soapbox. Denn heute gerade, nee, nicht gestern, hatte mich die Nachricht erreicht, dass die erste Person aus meinem Familienkreis gegen das Coronavirus geimpft ist. Also offenbar mit einem dieser modernen mRNA-Impfstoffe. Und es gibt ja allgemeine Skepsis dagegen, gegen diese Impfstoffe, dass es alles zu schnell geht und was wollen sie uns da spritzen und ist ja völlig ungetestet, man weiß nicht, was Nebenwirkungen angeht. Nee, ich werde jetzt nicht alle Argumente wiederholen. Ihr werdet sicherlich sehr schnell sehen, welche Position ich zu dem Thema einnehme, wenn ich jetzt hier ins Reden reinkomme. Ich wollte ein paar Punkte mal rausstellen und hinzufügen zur Debatte aufgrund dessen, dass ich heute ein Gespräch hatte mit einem Bekannten, auch zu diesem Thema. Und der hatte einige Argumente gebracht, die ich sehr interessant fand, auf die ich in unserem Gespräch dort eingegangen war. Und ich möchte einfach nicht, dass die in einem einsamen Chatverlauf irgendwo versauern. Und fasse jetzt mal diese Form hier. Ich hoffe, ich werde jetzt mal ansagen, ich bleibe unter 10 Minuten. Einfach nur, damit ihr lachen könnt, weil ihr ja jetzt schon sehen könnt, wie lang das Ding hier ist. Und wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber schauen wir mal. Im Wesentlichen sind es auch nur 2 Argumente. Und die werde ich mal, darauf werde ich mal ein bisschen reagieren. Und ich habe es ein bisschen paraphrasiert. Ich werde es spielt auch keine Rolle, wer es letztendlich ist. Es geht ja um das tatsächliche Argument. Das erste Argument ist, wenn wir uns gegen alle möglichen Gefahren impfen lassen, dann findet doch keine natürliche Evolution mehr statt. So, und da habe ich im Prinzip drei Erwiderungen. Die eine Sache ist, wir machen Impfungen ja eh nur gegen Dinge, die gefährlich sind. Also es ist ja nicht so, dass wir uns gegen alle Keime auf der Welt irgendwie impfen, ne? Also so ist es ja nicht. Wir werden täglich mit Hunderten von verschiedenen Keimen konfrontiert, einfach dadurch, dass wir irgendwie aufstehen, dass wir irgendwie mit den Händen irgendwelche Dinge anfassen. Zum Beispiel vorhin habe ich Erdbeeren gegessen, ne? Ist übrigens sehr, sehr gesund. Dunkle Früchte sind eine gute Sache. Ich habe so ein paar Erdbeeren gegessen und die habe ich halt gegessen, ne? Das heißt, da wird sicher irgendwas an der Außenseite dran gewesen sein. Ich werde sicher ein paar Dutzend verschiedene Keime mitgegessen haben an der Stelle. Und das ist ja normal, ne? Dafür ist das Immunsystem da. Das trainiert das Ganze auch ein bisschen. Wir haben immer natürlich das Thema, dass Allergien daher stammen, dass unser Immunsystem ein bisschen unterfordert ist und dann halt sich irgendwelche anderen Ziele sucht. Das hängt weniger mit Impfung zusammen und mehr mit Hygiene. Also einfach, dass wir halt alles abwischen, was auch keine schlechte Sache ist, ne? Aber unser Immunsystem ist halt darauf ausgelegt, mit ein paar Keimen konfrontiert zu werden. Und vieles davon kriegen wir halt einfach mit, dadurch, dass wir irgendwie, ja, dass wir halt mal eine Oberfläche haben, die nicht besonders sauber ist, dass wir irgendwie unsere Finger haben und uns dann vielleicht auch mit ins Gesicht fassen, wenn vielleicht gerade keine Maske im Gesicht ist und das irgendwie möglich ist. Und dadurch wird man halt ganz normal natürlich mit Keimen konfrontiert. Keine schlechte Sache. Und diese Dinge, gegen die wir Impfungen machen, das ist dann vielleicht, lass es 1% sein. Es ist wahrscheinlich sogar deutlich weniger als das. Und wir machen die Impfungen halt gegen die Dinge, die gefährlich sind. Weil warum sollten wir uns gegen so ein harmloses Erkältungsvirus irgendwie impfen lassen? Ne? Das macht ja keiner. Wenn man eine Erkältung bekommt, ja, dann läuft halt mal 3 Tage die Nase und dann ist das Thema wieder durch. Ne? Und dann ist man wieder für ein paar Wochen immun, solange wie diese Antikörper übrig bleiben. Ich bleib nochmal bei diesem Argument. Ich zitiere es nochmal, wenn wir uns gegen alle möglichen Gefahren impfen lassen, dann findet keine natürliche Evolution mehr statt. Und ich fand dieses Wort Evolution besonders interessant, denn Evolution, also wir verstehen ja darunter genetische Evolution, ne? Unsere DNA ändert sich, durch irgendwelche Zufälle passieren da Kopierfehler oder irgendwelche äußeren Einflüsse führen dazu, dass sich ein paar bestimmte Buchstaben in der DNA umändern und dann können wir dadurch irgendwie neue Merkmale oder Verhalten oder was auch immer ausprägen. Und es überleben ja diejenigen Merkmale, die einem einen Vorteil verschaffen. Und dadurch führt das halt dazu, dass dieser gesamte Prozess letztendlich dazu dient, in Anführungszeichen, es hat natürlich keinen Gedanken oder sowas, aber es führt dazu, dass wir irgendwie Vorteile einsammeln und uns besser an unsere Welt anpassen. Und das ist das Ziel von Evolution, ne? Das Problem ist jetzt aber, die Viren sind darin besser als wir. Wir haben eine Generationszeit von 20 Jahren, das Virus von ein paar Stunden oder vielleicht sogar nur Minuten. Ne? Es muss ja nur von der einen Zelle in die nächste hüpfen und schon entsteht die nächste Generation und es gibt wieder die Möglichkeit für Evolution. Und wenn wir uns alleine auf unsere Evolution vertrauen würden, um Viren zu besiegen, das wäre absolut aussichtslos, da wäre die Menschheit schon 10-mal ausgerottet worden, wahrscheinlich eher 100.000-mal. Deswegen hat uns die Evolution einen Vorteil verschafft, wie es ja ihre Aufgabe ist, nämlich unser Immunsystem. Das Immunsystem kann sich anpassen, auch an Viren, die neu sind. Also die Leute, die jetzt das neue Coronavirus bekommen, die werden ja doch zu den allermeisten Teilen überleben, weil eben das Immunsystem in der Lage ist, sich in solche Dinge kurzfristig anzupassen, ohne auf die Genetik warten zu müssen. Und die genetische Evolution hat uns noch einen anderen Vorteil verschafft, nämlich Kultur. Dass wir Kultur entwickelt haben, ist ja letztendlich auch dadurch gekommen, dass es mal vorteilhaft war für uns, dass wir uns in Gruppen zusammenfinden, dass wir größere Gehirne entwickeln. Ich überspringe jetzt sehr viele Teile dabei. Man kann sich ja die entsprechenden Dokumentationen im Fernsehen angucken zu der frühmenschlichen Entwicklung, wie sich diese ganzen Merkmale entwickelt haben, was wir heute als Menschlichkeit, als menschliche Eigenschaft ansehen. Das ist ja uns alles durch genetische Evolution gegeben. Und damit haben wir einen Vorteil, der uns jetzt auch im Kampf gegen diese Viren hilft. Denn jetzt haben wir durch diese Evolution Kultur. Wir haben Schrift, wir können uns gegenseitig warnen, Vorsicht, das Virus kommt, wir können uns erklären, dass wir Masken aufsetzen können gegenseitig, wir können DNA-Drucker und solche Dinge verwenden, um einen Impfstoff herzustellen. Und ja, RNA-Impfstoffe kommen aus einem DNA-Drucker, das heißt nicht, dass im RNA-Impfstoff DNA drin ist, das ist nur ein Prozessschritt zwischendurch, das nur am Rande. Also das zu diesem Argument mit, dann findet ja keine natürliche Evolution mehr statt. Der Grund, dass wir all diese Möglichkeiten jetzt haben, dass wir Impfung haben, ist ja, dass wir natürliche Evolution hatten. Und dass die jetzt uns dazu geführt hat. Und ich werde diese 10-Minuten-Marke so reißen, oh mein Gott. Naja. Das zweite Argument, und ich paraphrasiere wiederum, Windpockenimpfungen sind für mich ja schon total übertrieben, da nimmt der Mensch viel zu Einfluss auf die Natur. Also ich hatte ja die Windpocken damals und rückblickend hätte ich lieber die Impfung gehabt. Da hätte ich irgendwie 2 Wochen meines Lebens zurückbekommen können, die ich stattdessen fiebernd und schwitzend im Bett verbracht habe, aber sei es drum. Dieser Begriff Natur, das ist die Sache, wo ich mich wieder dran aufgehangen habe. Da hatte ich eine Dokumentation neulich gesehen bei ZDF Info zum deutschen Wald. Schöne Bilder alles, ne? Schönes Programm so für Abend, den Abend ausklingen zu lassen. Und da wurde aber ein Winkel gemacht, den ich so nie wirklich bewusst realisiert hatte. Und zwar, dass diese Idealisierung der Natur, die wir heute in unserer Kultur vorfinden, eigentlich eine relativ neue Sache ist. Und die ist erst etwa seit Beginn des 19. Jahrhunderts mehrheitsfähig geworden. Und zwar ungefähr seit dem Zeitpunkt, als die Menschen nicht mehr die ganze Zeit mit der Natur leben mussten, mehrheitlich. Als immer mehr Menschen in Städte zogen und von dieser Natur weg waren. Ne? Plötzlich wurde diese Natur idealisiert. Man hat sich irgendwie noch so kollektiv dran erinnert. In der kollektiven Erinnerung war es so drin. Und dann haben Leute halt angefangen, gezielt in den Wald zu gehen. Was noch ein paar Jahrhunderte vorher undenkbar gewesen war. Vergleiche Grimms Märchen. Bei Grimms Märchen ist der Wald gefährlich. Und wie gefährlich der ist. Ne? Und uns fehlt vielleicht heute so ein bisschen die persönliche Erfahrung, dass die Natur nicht nur schön ist, sondern auch grausam. Ne, ich will nicht in Frage stellen, dass der Wald ein Ort ist, wo man hingehen soll. Ne? Auf jeden Fall. Es hat physiologisch positive Effekte, wenn man im Wald ist und dort die Atmosphäre aufnimmt, sowohl psychisch als auch physisch. Aber Natur heißt halt auch fressen und gefressen werden. Ne? Zum Beispiel als 1955 in den USA der erste Impfstoff gegen Polio, also gegen die Kinderlähmung, zugelassen wurde, läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Damals gab es in jedem Viertel jemanden, der von Polio gezeichnet war. Wenn ihr das nicht kennt, was wahrscheinlich ist, weil die Krankheit ist in Europa seit ein paar Jahrzehnten ausgerottet im Prinzip. Falls ihr das nicht kennt, guckt euch mal bei Wikipedia die Bilder an, ist aber nichts für leichte Nerven. Das war halt damals im Stadtbild einfach vorhanden, dass es halt solche Leute gegeben hat. Und jeder wusste halt sofort, als diese Nachricht kam, ein Impfstoff gegen Polio, dass das eine völlig offensichtlich positive Sache ist, selbst wenn das Ding ein paar Nebenwirkungen hat. Und ja, der Impfstoff gegen Polio hatte Nebenwirkungen. Das war am Anfang ein Impfstoff mit abgeschwächten Lebendviren. Der hat auch manchmal zu einer Infektion geführt. Das war eine Nebenwirkung, die hat man in Kauf genommen, weil die Wirkung so überwältigend viel besser war. Es war im Prinzip das, was heute auch wieder gesagt wird, ne? Wenn du die Impfung nicht magst, ja, probier das Virus. Und ich komme noch auf dieses Wort Natur zurück. Ne? Wie gesagt, das Argument war, bei Impfungen nimmt der Mensch nur viel zu viel Einfluss auf die Natur. Diese Vorstellung, die wir von Natur haben, ist ja auch so ein bisschen verzerrt, weil wir ja im Prinzip eine rohe Natur nie erlebt haben. Ne? Den deutschen Urwald zum Beispiel, das ist eine Sache, die gibt's einfach gar nicht mehr seit über 5000 Jahren oder so. Und auch was wir mit Krankheiten gucken. Die meisten gefährlichen Krankheiten, die wir heute sehen, sind sogenannte Zoonosen. Also Zoo ist ja quasi alles, was mit Tieren zu tun hat als Wortteil. Und das heißt, das ist eine Krankheit, die ursprünglich von Tieren auf uns übertragen wurde. Und diese Krankheiten sind halt deswegen gefährlich, weil sie sich noch nicht auf die Menschen eingestellt haben. Ne? Es ist ja normalerweise keine gewinnende Strategie für ein Virus, wenn wir jetzt wieder im Sinne der Evolution denken, ist es keine gewinnende Strategie, dass man den Wirt umbringt. ne, oder dass man dem Wirt irgendwie schweren Schaden zuführt, weil das führt halt nur dazu, dass andere mögliche Wirte den Typen vermeiden. Ne, wenn die sehen, der ist krank, rennen die so schnell weg, wie es geht und isolieren den, damit sie sich nicht selber anstecken. Und das ist was, was ein Virus nicht will. Die erfolgreichsten Viren überhaupt sind Erkältungsviren. Ne, die laufen völlig harmlos durch unsere Gesellschaft durch. Ne, wir haben mal kurz eine laufende Nase für 2 Tage, ist das Thema wieder durch. Und das Virus konnte sich halt schön verbreiten. Das ist die gewinnende Strategie. Und deswegen neigen Viren auch dazu, im Laufe der Zeit immer schwächer zu werden. Also sie werden zwar stärker in der Ausbreitung, aber sie werden gleichzeitig auch schwächer in ihren Symptomen. Sie werden weniger gefährlich. Und wenn wir tatsächlich gefährliche Krankheiten haben, dann kommen die von Tieren, die einfach ein anderes Immunsystem haben. Zum Beispiel Masern kommt aller Wahrscheinlichkeit nach allem, was wir wissen, von Rindern, von der entsprechenden Viruskrankheit bei Rindern. Was, Virus oder Bakterien? Ach, naja, ich hatte vorher nachgeschlagen, dass es von Rindern kommt. Ich habe natürlich nicht auf das Wichtige geguckt, ob es Virus oder Bakterium ist. Und genauso wissen wir auch, Coronaviren kommen von Fledermäusen. Ne? Und man denkt jetzt so, ach naja, diese kleinen zerbrechlichen Fledermäuse, ne? Das können doch nicht so schlimme Viren sein. Nee, Fledermäuse haben ein besonders aktives Immunsystem. Von denen können wir auch noch viel lernen. Das ist ein aktiver Forschungsgegenstand, rauszubekommen, warum eigentlich Fledermäuse so ein starkes Immunsystem haben, dass sie tatsächlich diese ganzen Coronaviren abhalten können, die in ihnen rumschwirren, die selbst bei uns so viele Probleme machen. Davon werden wir lernen können, da uns ja zum Glück die Evolution die Fähigkeit gegeben hat, solche Dinge auszubekommen. Und dass wir jetzt diese ganzen Zoonosen, also diese von Tieren übertragenen Krankheiten bei uns haben, ist letztendlich die Konsequenz von Kultur, nicht von Natur. Denn das passiert nur deswegen, weil wir Tiere in großen Mengen halten. Wie gesagt, Masern kommen von Rindern und dass die Masern auf uns übergesprungen sind, hängt da damit zusammen, dass wir Rinder hatten und früher halt auch in unseren Städten die Rinder gehalten haben, irgendwie, wie man es teilweise zum Beispiel in Indien noch sieht, wo die Rinder ja einen besonderen kulturellen Status haben und einfach quasi mit zum Straßenbild gehören. So ähnlich, wenn auch natürlich nicht aus religiösen Gründen, war das früher auch bei uns. Ne? Und deswegen haben wir diese ganzen Krankheiten, die ursprünglich mal bei Tieren losgegangen sind. Und um jetzt zum Abschluss zu kommen, zu diesem konkreten Thema kann ich ein YouTube-Video empfehlen, das ist leider nur auf Englisch. Das heißt America Pox, The Missing Plague. Also im Prinzip die Frage, als die europäischen Eroberer nach Amerika gekommen sind, warum haben die amerikanischen Ureinwohner mit allen möglichen Krankheiten angesteckt, wie Masern und was nicht alles, und dadurch fast ausgerottet, während von den amerikanischen Ureinwohnern im Prinzip nichts auf uns übergegangen ist. Und die Antwort hat halt, wie gesagt, mit Tierhaltung zu tun, aber ich werde nicht alles vorwegnehmen. Das sind 11 Minuten, die könnt ihr euch gut bei YouTube angucken. Der Link ist in den Shownotes und die Shownotes findet ihr so auch wie alle anderen Folgen dieses Podcasts auf c3d2.de beim Chaos Computer Club Dresden. Und als weitere Quellen zum weiteren Nachlesen werde ich euch noch verlinken das Coronavirus-Update von NDR Info, also der bekannte Drosten-Podcast, allerdings Folge 71, nicht mit Herrn Drosten, sondern mit Frau Ziesek von der klinischen Virologie in Frankfurt, wenn ich richtig erinnere. Das ist jetzt gerade der aktuelle Podcast, der vor einem Tag rausgekommen ist, am 12. Januar. Und wo nochmal relativ viel auch von Grundlagen ausgehend zu den verschiedenen Coronavirus-Impfstoffen erklärt wurde und zu den Studiendaten, die jetzt dazu vorliegen, habe ich jetzt gerade eben auf dem Spaziergang durchgehört. Hat alles sehr gut geklungen. also auch schön aufgeschlüsselt nochmal für jemanden, der vielleicht nicht sehr in der Debatte drin steckt. Also die Folge davor mit Herrn Drosten war schon ein bisschen sehr technisch gewesen. Das jetzt war alles auch sehr gut verständlich für jemanden, der nicht, so wie ich sowieso, Corona-Podcasts in rauen Mengen konsumiert. Und eine andere Sache, die ich empfehlen kann, ist ein Artikel, laut der Angabe auf der Webseite dort etwa 17 Minuten Lesezeit, aber gut, kommt natürlich immer auf den Einzelnen an, wo der BioNTech-Impfstoff Buchstabe für Buchstabe auseinandergenommen wird. Also das ist ja ein mRNA-Impfstoff, das heißt, das ist ja letztendlich wie ein Computerprogramm ist, ein Programm, was halt für die Maschinerie in der Zelle dient, um Proteine herzustellen, diese Teilproteine des Virus, die dann die Immunreaktion hervorrufen. Und in diesem Artikel wird im Prinzip dieser Impfstoff genommen, quasi die Textform davon, welche Basen da drin stecken in dieser mRNA, und es wird einfach Teil für Teil erklärt, was macht welcher Teil, warum ist das so. Und ich fand das absolut faszinierend, dass man auf einer derartigen Ebene relativ gut verständlich dieses Virus tatsächlich erklären kann. Man kann wirklich sehen, diese 30 Jahre Erfahrung, die wir mit dieser mRNA-Technologie haben, die jetzt erstmals auch wirklich für einen Impfstoff verwendet wird. Und damit sehen wir jetzt alle zusammen, ich habe die 10 Minuten gerissen. Offenbar reiße ich jetzt gerade auch die 15 Minuten, aber ich werde jetzt Schluss machen, denn das waren die wesentlichen Gedanken, die ich euch geben wollte. Und wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, und das rate ich durchaus allen, denn für uns alle steht ja die Frage an, ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht, findet ihr die angegebenen Quellen in den Shownotes auf c3d2.de. Bis zum nächsten Mal.